Als Predigttext hören wir Jakobus 1, die Verse 9 bis 12. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze, und das Gras verwelkt, und die Blume fällt ab, und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Amen.
Also bitten wir dich jetzt, segne uns, reden und hören. Amen. Liebe Geschwister, über 100.000 Menschen gaben kürzlich dem italienischen Staatstenor Luciano Pavarotti die letzte Ehre, nachdem er im Alter von 71 Jahren an einem Krebsleiden gestorben war. Es war eine gewaltige Sache. Nach einem Gottesdienst in der Kathedrale von Modena, seiner Heimatstadt, ausgestaltet von internationalen Musikgrößen, wurde er zu seiner letzten Ruhestätte gebracht. Eine Kunstflugstaffel malte die Farben der italienischen Flagge an den Himmel, während der Trauerzug sich zum Grab bewegte. Es war ein Begräbnis wie für einen König, meinten italienische Kommentatoren zu diesem Abschied. Mittlerweile sind schon wieder mehrere Tage vergangen. Was bleibt? So wird man in einigen Jahren fragen können. Ein ruhmvolles Andenken, schöne Erinnerungen, viele CDs mit seiner Musik, aber Pavarotti selbst, er wird in seinem Grab nicht anders aussehen als die vielen namenlosen Toten, die an seiner Seite liegen auf dem Friedhof von Modena. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt, so wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Ja, der Tod ist der große Gleichmacher. Und ob ein Mensch reich ist an Geld oder an künstlerischer Begabung oder an Ruhm, am Schluss ist er dahingewelkt wie die Blume und kann nichts von alledem mit ins Grab nehmen. Was lehrt uns das über das Thema der Glauben in der Anfechtung? Wir werden sehen, wie Reichtum, in welcher Form auch immer, in der Tat eine Anfechtung sein kann. Und wie arme Menschen nicht am Glauben gehindert werden, sondern im Gegenteil selig gepriesen werden in ihrer Armut. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. So beginnt dieser Abschnitt. Wer die Kriegs- und Nachkriegszeit mitgemacht hat, wo manche nicht wussten, wie sie genug zu essen bekamen für den nächsten Tag, oder denken wir auch an Menschen von heute, die es aus irgendeinem Grund nicht für die anderen geschafft haben, keine Arbeit haben und jeden Cent umdrehen müssen und die dann gleichzeitig auch noch die vielen um sich herum sehen, denen es anders geht und die sich all die vielen Dinge leisten können, die das Leben angeblich schöner machen, die werden sich vielleicht verwundert die Augen reiben, wie hier die Niedrigkeit gepriesen wird. Auch damals in der Gemeinde, an die Jakobus schrieb, mögen manche aufgehorcht haben, wenn sie an das dachten, wie er ein Kapitel später beschreibt, wie es dort zuging, wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung. Es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung. Solche Gegensätze gab es dort. Kann das nicht zu einer großen Anfechtung werden, wenn ich selbst nichts habe? Und dann den Überfluss anderer sehe und die bevorzugte Behandlung, die sie deshalb auch noch genießen. In der Tat sollte man hier vorsichtig sein mit allzu schnellen Antworten. Weit unten zu stehen auf der sozialen Skala, niedrig zu sein, kann selbst einem gläubigen Christen zu großer Anfechtung werden. Vor allem, wenn er unverschuldet dort gelandet ist, vielleicht durch die Schließung seines Betriebs oder durch Krankheit. Solche Fragen haben längst, auch wenn wir unter anderen Bedingungen leben als zur Zeit des Jakobus, diese Fragen haben längst unsere Gemeinden erreicht. Vielleicht reden wir einfach nicht so oft darüber. Und wäre dies hier keine Predigt, sondern eine politische Rede, dann wäre zu den entsprechenden gesellschaftlichen und politischen Fragen in unserem Lande noch mancherlei Fragwürdigkeiten. Zu alledem wäre in der Tat eine Menge zu sagen. Ich denke auch nicht, Jakobus wollte solche Fragen beschönigen. Gerade auf ihre Bedeutung in der Gemeinde geht er ja im zweiten Kapitel ausführlich ein. Hier kommt jedoch ein anderer Gedanke. Es gibt in der Tat einige gute geistliche Argumente, warum man sich als Christ seiner Niedrigkeit rühmen kann, wie er das hier ausdrückt. Und wie das hilft, die echte Anfechtung im Glauben zu nehmen, wenn man eben zu diesen gehört, die nicht so weit oben stehen, den Armen. Die wichtigste Botschaft für alle Armen zuerst: Es gibt vor Gott kein Ansehen der Person. Nicht nach Geld, nicht nach Ruhm, nicht nach Leistung. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke für den Jakobus. Und er beginnt das nächste Kapitel mit: Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus frei von allem Ansehen der Person. Auch wenn damals in der Gemeinde das in der Praxis anders war, und Jakobus beschreibt, wie den Reichen im Gottesdienst gesagt wurde: Da komm her, setz dich hier hin, auf den guten Platz. Und jetzt auch in unserem Lande in vergangenen Zeiten durchaus üblich war, dass die Adligen und andere Herrschaften etwa besondere Sitze in den Kirchen hatten. Eines darf man dabei nicht vergessen: Einen guten Platz im Himmel kann man sich nicht kaufen. Weder mit Geld noch mit irgendetwas anderem. Den Preis für diese Plätze kann nur ein einziger bezahlen: unser Herr Jesus Christus. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. So sagt Jesus über sich selbst, Markus 10. Hier sind alle darauf angewiesen, dass ein anderer für sie bezahlt, ob Arme oder Reiche. Und so kann ein gläubiger Mensch, selbst wenn er arm ist, sich seiner Höhe rühmen, nämlich der hohen Stellung seiner Gotteskindschaft und dem, was damit zusammenhängt. Er hat nämlich, wie die Bibel das beschreibt, eine riesige, unbezahlbar gute Erbschaft gemacht, die noch auf ihn zukommt. Hat doch sein reicher Herr ihm einen Platz im Himmel gekauft und mit seinem eigenen Leben dafür bezahlt, diesen Platz. Den wird er einmal länger einnehmen als die 70 oder 80 Jahre, die er auf der Erde verbringt, nämlich eine ganze Ewigkeit lang. Einen größeren Reichtum gibt es eigentlich nicht, oder? Doch schon in diesem Leben hat Gott ein besonderes Auge auf die sozial Benachteiligten geworfen, wie man sie heute nennt. Schon das Alte Testament weiß dazu eine Menge zu sagen. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren. Der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt und schafft Recht den Weisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. 5. Mose 10. Wie lehrt Jesus seine Jünger? Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Lukas 6. Wir können das sicher nicht nur auf die Witwen und Waisen der damaligen Zeit beziehen, sondern es direkt auf unsere Verhältnisse übertragen. Auf die alleinerziehende Mutter, die nicht weiß, wie sie für ihre Kinder ordentliche Wintersachen bezahlen soll. Auf den Rentner, der am Schluss des Monats gerade noch gut genug Geld im Portemonnaie hat, um vor dem ersten noch ein paar Lebensmittel zu besorgen. Das ist ja alles gar nicht so weit weg in unserer Gegend. Dazu passt es dann auch, wenn Jesus in der Bergpredigt die großen Zusagen des himmlischen Vaters an alle seine Kinder erwähnt, Matthäus 6. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dessen alles bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Warum? Sorgt nicht für morgen. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ja, wenn man es so betrachtet, angesichts der vielen Verheißungen, die gerade für die Armen gelten, dann hat der niedrige Bruder in der Tat Grund, sich seiner Höhe zu rühmen. Nicht die Höhe, die ihm aufgrund von Geld, Ansehen, Erfolg oder gesellschaftlicher Stellung zukommt, da hätte er ja gar nichts zum Rühmen, sondern er kann sich rühmen der Höhe, der Liebe und der Zuwendung Gottes, die Gottes Wort ihm verheißen hat, und zwar gerade ihm. Ganz zu schweigen von der Höhe seiner Stellung, die ihm als Kind des allmächtigen Vaters im Himmel zukommt. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, und der leitet bereits zum nächsten Gedanken über. Wer von all den irdischen Vorzügen, die dieses Leben so zu bieten hat, wer davon nicht zu viel hat, bei dem fehlt der Ballast. Der Ballast, der einen Menschen hindern kann, in seinem Glaubensleben hochzukommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. So sagt Jesus zu seinen Jüngern, Matthäus 19, nachdem der reiche Jüngling sich abgewandt und von Jesus fortgegangen war. Irdischer Reichtum, und damit meinen wir im Folgenden nicht nur das Geld, kann in der Tat eines der größten Glaubenshindernisse sein. Und dieses Hindernis hat der Arme nicht. Damit kommen wir gleich zum nächsten Vers. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab. Und ihre schöne Gestalt verdirbt, so wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Wer im Mai durch unsere Landschaft gefahren ist, sei es im Erzgebirge oder noch mehr in den niedrigeren Regionen, der konnte mancherorts eine gewaltige gelbe Blütenpracht bestaunen. Ausgedehnte Rapsfelder, leuchtend wie ein gelbes Meer. Die Schönheiten von Gottes Schöpfung sind doch immer wieder bewundernswert. Diese Schönheit, diese gelbe Schönheit währte allerdings nicht einmal bis in den Sommer. Bald war alles verblüht und diese Felder sahen wieder aus wie ihre Umgebung, alltäglich und grün. Die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt vergeht. Nicht nur hier verweist uns Gottes Wort auf die Natur, damit wir dort Gleichnisse entdecken für geistliche Zusammenhänge. Schön, aber vergänglich, so könnte man vieles beschreiben. in der Natur, aber auch im menschlichen Leben. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So sagt Gott zum reichen Kornbauern, Lukas 12. Das war ein echter Unternehmer, fleißig, erfolgreich und voller Pläne. Er war einer, der dachte, er habe nun nach all seinen Unternehmungen endlich Ruhe für seine Seele gefunden. Aber wie sagt Jakobus über solche Leute mit Unternehmergeist, so wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Manch ein christlicher Verkündiger hat nun allerdings aus solchen Sätzen auch schon mal eine Art Generalverdacht gegen alle Arten von Unternehmern abgeleitet oder überhaupt gegen alle etwas wohlhabenderen Menschen. Ein Unternehmer ist schließlich ein Kapitalist, also ein Ausbeuter, also von vornherein alles andere als christlich. Dass es solche Exemplare unter dem wohlhabenderen Teil unserer Bevölkerung wirklich gibt, das wollen wir gar nicht bestreiten. Dazu wäre, wie gesagt, am rechten Ort, also in einer politischen Rede, einiges zu sagen. Aber wir wollen hier weder einen Generalverdacht aussprechen und alle über einen Kamm scheren, noch wollen wir uns überhaupt auf die falsche Spur bringen lassen. Es geht Jakobus hier überhaupt nicht darum, Reichtum und Erfolg zu verdammen. Denkt daran, wie reich allein eines der größten Glaubensvorbilder aus dem Alten Testament war. Ich meine Abraham. Denn Jakobus will darüber sprechen, was so ein erfolgreiches Leben aus einem Menschen machen kann. Und wie es einen Menschen in eine Anfechtung gefährlichster Art bringen kann. Eine Anfechtung, in die einer, der schon unten ist, so nicht geraten kann. Im vierten Kapitel schildert Jakobus sehr drastisch, wie er das meint. Zuerst redet er solche Leute mit Unternehmergeist direkt an. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Ja, es sind wirklich engagierte, rührige, erfolgreiche Menschen. Das ist eigentlich nichts dagegen zu sagen, wenn einer so ist. Aber wie fährt Jakobus fort und wisst nicht, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Da ist sie wieder, diese Vergänglichkeit. Was empfiehlt Jakobus ihnen? Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Dazu sind die aber nicht bereit. Und deshalb schließt er treffend, nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, alles solches Rühmen ist böse. Es geht also nicht um einen grundsätzlichen Vorbehalt gegen Reichtum, Gewinnstreben und Erfolg, sondern es geht um eine falsche Selbstsicherheit. Eine Selbstsicherheit, bei der Gott im Leben schließlich nur noch Zaungast und Randfigur sein darf. Vielleicht noch eine gewisse religiöse Zusatzversicherung. Aber nicht mehr der Grund meines Lebens schlechthin. Damit kommt uns dieses Wort vielleicht näher, als uns lieb ist. Wenn ich mich so umschaue in unseren Gemeinden, dann würde ich sagen, so richtig reiche Leute und Großunternehmer haben wir wohl nicht so viele. Belehrt mich eines Besseren, wenn ich falsch liege. Also könnte man ja meinen, naja, das ist also mal wieder so richtig schönes Bibelwort für die anderen, wer auch immer das ist, aber nicht für mich. Wenn es allerdings in Wirklichkeit um etwas ganz anderes geht, nämlich um diese falsche Selbstsicherheit, dann kommt uns die Sache schon viel näher. Und man kann sich ja auch in einem sogenannten bescheidenen Wohlstand ganz gut einrichten, auch als Christ. Du hast Arbeit,
deine Frau vielleicht auch, oder bist einer von den Rentnern, wo die Rente zwar nicht zu hoch ist, aber doch genug für einen gesicherten und guten Lebensabend. Du hast dir ein gewisses Ansehen erarbeitet, in der Familie, auf der Arbeit, unter deinen Mitbürgern, in deiner Gemeinde. Und abgesehen von den üblichen Lasten, die eigentlich jedes Leben so mit sich bringt, musst du ehrlicherweise sagen, es läuft eigentlich ganz rund. Ein guter Sonntagsgottesdienst mit einer aufbauenden Botschaft, das ist dann noch das rechte Tüpfelchen auf dem E, das Sahnehäubchen gewissermaßen. Und keiner soll dir das missgönnen. Obwohl auch der bescheidene Wohlstand immer wieder seine Neider findet. Aber wusstest du auch, dass du dich mit diesem schön eingerichteten Leben am Abgrund der größten Anfechtung befindest? Wenn du nicht sogar schon mitten darin steckst. Die Blume fällt ab. Ihre schöne Gestalt verdirbt, so wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Und man möchte erinnern, gemeint sind hier nicht nur die Großkapitalisten, sondern auch der Christ, der sich schön gemütlich eingerichtet hat in seinem bescheidenen Wohlstand. Wohl dem, der sich dessen bewusst bleibt. Eine erkannte Gefahr ist nur noch halb so gefährlich wie eine unbekannte. Wer sich hier, und das ist nun wirklich immer wieder von Neuem nötig, wer sich hier in seiner falschen Selbstsicherheit erschüttern lässt, der ist schon auf dem besten Weg. Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Wohl dem, der das noch aufrichtig sagen kann. Nach all ihren Bedenken wollen wir das Ganze aber noch sehr positiv schließen und zum rechten Umgang in solchen Anfechtungen etwas sagen. Und auch, wie man sie überwinden kann. Deshalb der letzte Vers. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Erdulden ist auch so ein Wort, das leicht gesagt, aber schwer getan ist. Wie kann ich solche Anfechtungen erdulden? Muss ich mich dazu in höchstem Maße anstrengen? Immer entschlossener ein heiliges Leben führen? Vielleicht finden wir die kürzeste Antwort auf diese Frage bei Johannes dem Täufer. Der sagte über sich und seinen Dienst, als er von Jesus hört, er, also Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes 3. Sich selbst für immer unwichtiger nehmen, alle Selbstsicherheit mehr und mehr aufgeben und dafür ihm, dem Herrn, seine Ehre mit mein ganzes Vertrauen zu geben. Das mag das rechte Dulden sein. Hier hat es der Arme in seinen Anfechtungen auf den ersten Blick leichter. Das Leben hat ihn bereits gelehrt, wie es ist, wenn man unten ist. Er hat nicht so viel Gelegenheit, in falscher Selbstsicherheit zu schwelgen. Für ihn heißt Erdulden in erster Linie Glauben lernen. Dem immer mehr Vertrauen schenken, der als sein himmlischer Vater auf ihn Acht hat. Dem immer mehr Vertrauen schenken, der ihn durch Jesus Christus zu seinem Kind gemacht hat. Auf das Wort immer mehr hören, das voller Verheißung ist, gerade für ihn, den Armen. Das ist sein rechtes Erdulden. Der Reiche dagegen, ob nun in bescheidenem Wohlstand behaglich eingerichtet oder als echter Großkapitalist, er hat oft mehr Lektionen zu lernen, bis bei ihm auch das Kamel durchs Nadelöhr passt. Denn er muss sich zuerst der Gefahr bewusst werden, die von seinem kleinen oder großen Glück ausgeht. Er muss der Anfechtung ins Auge sehen, die daraus kommen kann, wenn er nicht schon mitten darin steckt. Er muss zuerst seine Selbstsicherheit verlieren.
Das falsche Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten und Planungen, erst dann kann er das wahre Vertrauen lernen, das Nothut. Das Vertrauen, das seine Hoffnung allein auf den Herrn Jesus Christus setzt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Beiden, Armen wie Reichen, ist Großes verheißen, wenn sie sich auf diesen Glaubensweg begeben, auf den Weg derer, die Gott lieb haben. Sie werden die Krone des Lebens empfangen, das heißt, sie werden im Himmel ankommen, werden ihren Weg gehen, mitten durch alle Anfechtungen hindurch, bis sie in der Herrlichkeit bei ihrem himmlischen Vater sind. Was für eine Aussicht! Und beachtet dabei eins, der Jakobus redet nicht davon, dass diese Krone des Lebens in irgendeiner Weise von uns erarbeitet wäre, auch nicht durch ein entschlossenes, heiliges Leben. Diese Krone ist nicht erarbeitet, sie ist verheißen. Und immer wenn in der Bibel steht, es ist etwas verheißen, dann heißt es, wenn Gott etwas verheißt, er ist der Geber. Seine freie Gnade ist es, die die Verheißung erfüllt. Und wir dürfen und können nur dankbar und staunend annehmen, was seine Hand uns gibt. Egal, wo wir gerade stehen, ob wir uns eher unter die Armen oder Reichen zählen oder irgendwo dazwischen, lasst uns diesen Glaubensweg gehen, mitten hindurch, durch alle Anfechtungen, bis zum Ziel. Er wird uns auf diesem Weg festhalten. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dafür wollen wir dir danken, für diese Verheißung, dass du auf uns wartest in der Ewigkeit und dass du unseren Weg dahin schon bereitet hast. Lass uns darauf vertrauen, egal in welcher Art von Anfechtungen wir gerade stehen. Wir wollen dich bitten, erschüttere du immer wieder unsere falsche Selbstsicherheit. Herr, du weißt, wie sehr das in uns Menschen drinnen steckt. Schenk uns stattdessen Vertrauen auf dich allein. Herr, du siehst aber auch manche in unseren Gemeinden oder in unserer Region, mit denen es das Leben scheinbar nicht so gut gemeint hat, die wirklich von Tag zu Tag fragen, wie sie durchkommen müssen. Herr, du weißt, dass es so etwas auch in unseren Gemeinden gibt und wir bitten dich für diese Geschwister, dass du ihr Vertrauen stärkst und uns zeigst, wie wir uns da gegenseitig geschwisterlich helfen können. Wir wollen dich auch bitten für unsere Regierung und für alle, die Verantwortung tragen in unserem Land, Herr, dass du auch da immer wieder Menschen schenkst, die in einer falschen Selbstsicherheit erschüttert sind und die noch wissen, was es heißt, dass dein Wort allein die rechte Wegweisung ist. Da hilf. Wir wollen dich auch heute bitten für alle unsere Kranken, dass du ihnen beistehst, dass du ihnen aufhilfst und vor allem, dass du ihr Vertrauen stärkst auf dein Wort. Was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir noch in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen,
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.